Mit Jonas Rehse am Mikrofon herzlich willkommen. Wandel durch Handel. Die Idee, durch wirtschaftliche Verflechtung und wachsenden Wohlstand demokratische Werte zu fördern, letztendlich vielleicht sogar Kriege unwahrscheinlicher zu machen. Diese Idee hat Jahrzehnte die deutsche Außen- und Wirtschaftspolitik bestimmt. Sie ist ein Erfolgsrezept aus Zeiten des Kalten Krieges und sie steht jetzt zur Disposition. Jetzt, da Russland als ein Beispiel gilt, bei dem dieser Ansatz gescheitert ist.
Ich sage Ihnen sehr klar, ich halte dieses Konzept für gescheitert. Wir haben das gerade in Russland erlebt. Wir haben gedacht, nach dem Ende des Kalten Krieges gibt es eine Demokratisierungswelle. Die ökonomische Kooperation führt dazu, dass sich überall unsere politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen nachvollziehen. Das ist aber nicht der Fall. Das müssen wir eingestehen. Und deswegen ist eine kritische Aufarbeitung auch der ökonomischen Beziehungen und der politischen Beziehungen zu Russland richtig.
Wenn Sie sich Russland ansehen und die verzweifelten Menschen, die jetzt in die Emigration gehen, kann man ja nicht sagen, dass für Sie Handel nicht Wandel bedeutet hat. Handel mit uns hat ihr Leben verändert. Es werden ja jetzt in den laufenden nächsten Wochen hunderte tausend Russen ihren Job verlieren aufgrund des Rückzuges der westlichen Firmen. All diese Menschen haben ihre Zukunft in Russland mit dem Handel verbunden. Das sollte man nicht verneinen und man sollte es auch nicht vergessen.
Soweit der SPD-Chef Lars Klingbeil auf der einen Seite und der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze. Wandel durch Handel, ein Auslaufmodell. Zeigt das Beispiel Russland, dass es gescheitert ist oder hat man es nur falsch angewendet? Das wollen wir heute hier diskutieren in dieser Streitkultur im Deutschlandfunk und zwar mit unseren beiden Gästen. Professor Rudolf Hickel, Ökonom von der Uni Bremen und Eberhard Sandschneider, Politikwissenschaftler, heute Berater und ehemals Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Tag Ihnen beiden.
Schönen guten Tag nach Köln.
Schönen guten Tag.
Ja, zu Beginn der Sendung haben Sie jeweils, Herr Hickel, Herr Sandschneider, kurz Zeit, Ihren Standpunkt deutlich zu machen. Wandel durch Handel, ist das ein Auslaufmodell? Herr Hickel.
Ja, insgesamt ist es der Begriff ja entstanden oder das Bild, die Freundschaft entstanden zwischen Wandel und Handel, ist entstanden vor allem durch die Entspannungspolitik damals von Willy Brandt. Das damalige Konzept, das ökonomische Konzept im Grunde genommen des Zusammenwachsens der ökonomischen Verflechtung war begleitet von der Entspannungspolitik. Und was wir jetzt leben, in der Tat, ist die große Zeitenwende. Wir müssen zwei Dinge beobachten. Erstens hat der Handel nicht zu dem Wandel in Richtung eines demokratischen Systems geführt, sondern man kann eher sagen, in Russland, je mehr die Erlöse aus Erdöl und Gas gestiegen sind, umso mehr ist nach innen die autoritäre Entwicklung hat sich weiterentwickelt. Und auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt in dem Konzept, glaube ich, einen schweren Grundfehler, den übrigens auch die Friedensbewegung gemacht hat. Die Friedensbewegung hat ja immer auch gesagt, ja, wenn wir im Grunde genommen Handel, sprich also wenn wir Wirtschaftsverflechtungen auch durchaus positive Abhängigkeiten ausbauen und aufbauen, dass dadurch alle Seiten Wohlstandsgewinner werden, also Russland ist Wohlstandsgewinner, ebenso wie Deutschland, wenn wir jetzt beispielsweise Gas und Erdöl denken, und dass daraus genügend eigene Kraft an Pazifismus, an genügende Kraft an Friedensordnung entsteht. Das ist gewisserweise zerbombt worden und wir müssen uns mit der neuen Situation auseinandersetzen.
Danke, Herr Hickel. Jetzt dagegen Herr Sandschneider.
Ja, zunächst einmal hat der Hickel natürlich recht. Man hätte es besser wissen können, so kann man vielleicht sagen. Schon vor dem Ersten Weltkrieg gab es eine ziemlich intensive wirtschaftliche Verflechtung zwischen Deutschland und Großbritannien. Die hat den Ersten Weltkrieg nicht verhindert. Das Grundproblem, wenn man es konzeptionell anpasst, ist die sogenannte Konvergenztheorie, die besagt in wenigen Worten, unterschiedliche Systeme haben ähnliche Probleme und auf der Suche nach Lösungen finden sie ähnliche Lösungen und über diese ähnlichen Lösungen nähern sie sich einander an. Die Krux ist, jede der beiden Seiten erwartet immer, dass die andere Seite sich sehr viel stärker bewegt. Trotzdem, oder Wandel durch Handel, hat natürlich, Herr Hickel hat es schon angesprochen, während der Ostpolitik funktioniert, aus einem ganz einfachen Grund, den man dann allerdings sowohl davor nicht hatte, als auch danach, den man vergessen hat. Wandel durch Handel funktioniert nur dann, wenn man nicht nur handelt, sondern den Wandel auch einfordert. Und das hat die Ostpolitik getan. In Verträgen von Warschau über Moskau bis hin zu der Schlussakte von Helsinki hat man darauf bestanden, als Gegenleistung entsprechende Reaktionen im politischen, strukturellen, auch im Friedensbereich zu finden. Darauf haben wir in einer bestimmten Form, entschuldigen Sie, wenn ich das so hart sage, der Besoffenheit über unseren vermeintlichen Sieg im Kalten Krieg nach 1989 verzichtet. Und das hat natürlich dazu geführt, dass das Konzept, weil es nicht konsequent angewendet worden ist, natürlich scheitern musste.
Also das Konzept an sich, würden Sie schon sagen, stimmt immer noch. Man hat nur Fehler gemacht bei der Umsetzung.
Also es steht nichts der Tatsache im Weg, dass man, Willy Brandt hat diesen berühmten Satz gesagt, wer redet, schießt nicht aufeinander. Das ist keine Garantie. Man darf solche Axiome nicht absolut setzen. Das klingt gut, aber mit Herrn Putin reden alle noch. Die Ukrainer reden nicht direkt mit ihm, aber mit seinen Verhandlungsdelegationen. Alle westlichen Staatschefs reden mit ihm und trotzdem wird weiter geschossen. Die Axiomatik, die da eingebaut worden ist, das ist der fatale Fehler.
Ich glaube auch, Herr Sandschneider, ich stimme Ihnen dazu. Es hat im Grunde genommen einen ganz großen Bruch gegeben in dem an sich sehr produktiven, erfolgreichen Motto oder der Einigung von Wandel und Handel, nämlich in der Tat nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Wir hatten ja bis kurz zuvor, hatten wir ja auch selbst noch eine Diskussion in der Sowjetunion, kurz vorm Zusammenbruch. Dafür steht Gorbatschow, der ja damals vom Haus Europa gesprochen hat. Das heißt also, man hat, das war die Genialität, und das möchte ich hier auch nochmal betonen, an der Brandtschen Politik eben beides, wie Sie es völlig zu Recht gesagt haben, zusammenzubringen. Nämlich nicht zu glauben, dass der Handel aus sich, Handel heißt ja wirtschaftliche Verflechtung, heißt Interdependenz, die sie heute als brutale Abhängigkeit auf Deutschland zukommt, etwa etwa die Energielieferung betrifft. Das war ja immer eingebettet sozusagen in den Versuch eines europäischen Konzeptes. Und das ist zusammengebrochen. Und da gibt es dann übrigens auch eine große Ursache für die heutige Entwicklung, dass Putin sich so entwickeln konnte, hat natürlich auch damit zu tun, dass im Grunde genommen diese Gemeinsamkeit, dass die Handelsentwicklung, Wirtschaftsentwicklung ziemlich einseitig geworden ist, zugunsten des Westens, zugunsten auch Deutschlands. Und man hat gehofft, dass das, was an Wohlstandsgewinn jetzt zustande kommt in Russland, am Ende auch ausreicht, militärische Auseinandersetzungen zu vermeiden. Und das ist der große Irrtum, vor dem wir heute stehen, den ich aber, muss ich fairerweise sagen, mit vielen anderen so klar auch jetzt erst sehe. Ich habe lange die Entspannungspolitik verfolgt, habe sie immer auch sehr massiv unterstützt. Aber dass es zu so einer Fehlentwicklung kommen kann, das war schwer vorhersehbar.
Da geht es uns jetzt vielleicht auch weniger darum, um zurückzublicken, was für Fehler man gemacht hat in Russland. Ich glaube, die haben wir jetzt schon auch deutlich hervorgehoben. Vielleicht auch der Blick dann in die Zukunft. Welche Fehler lassen sich denn auch mit anderen Handelspartnern vermeiden, um vielleicht doch wieder zu dem Motto Wandel durch Handel zurückzukommen, in welcher Form auch immer.
Also zu einer vergleichbaren Katastrophe wie im Falle Russlands ist natürlich in unserem Umgang mit China nicht gekommen. Aber auch dort die Grundannahme, die in Demokratisierung und Modernisierung und Globalisierung als Grundelemente des westlichen Sieges im Kalten Krieg bestehen, die funktionieren da nicht. Wir stellen in China einfach fest, seit 40 Jahren entwickelt sich dieses Land gigantisch wirtschaftlich, bildet Mittelschichten heraus. Aber unsere Erwartung, dass mit Mittelschichten automatisch als Phänomen die schleichende und dann auch zügige Demokratisierung einsetzt, die ist im Sinne der Theorie letztendlich wahrscheinlich in China genauso falsch, wie sie in Russland falsch war. Wir haben bestimmte Theoreme entwickelt, die haben bei uns funktioniert, die haben in einigen Fällen funktioniert. Und das Grundproblem ist sicherlich, dass wir diese Erfolgsfälle absolut gesetzt haben und geglaubt haben, dass wir auch das missionarische Sendungsbewusstsein entwickeln können, mit diesen Konzepten in den Rest der Welt zu ziehen. Und jetzt stellen wir plötzlich fest, der Rest der Welt zieht aber nicht mit. Hm.
Herr Sandschneider, Entschuldigung, wenn ich da kurz nachhake, Herr Hickel, gleich. Ja. Sie haben ja gesagt, also das Konzept ist in Russland auch gescheitert, weil wir den Wandel nicht eingefordert haben. Machen wir jetzt den gleichen Fehler in China, wenn man jetzt betrachtet, Präsident Xi ist seit 10 Jahren im Amt und von Demokratisierung ist ja eigentlich keine Spur.
Mit einem kleinen Unterschied, den Wandel einfordern, das klingt so toll. Aber wenn Sie es mit einem Land zu tun haben, das eben nicht ökonomisch schwachbrüstig und kurz vorm Zusammenbruch ist, wie es seinerzeit die Sowjetunion war, sondern ein Land, das aus eigener Kraft wirtschaftlich beachtlich dasteht, dann entwickelt dieses Land auch ein Selbstbewusstsein, das es ihm erlaubt, solche Belehrungsversuche des Westens schlicht und ergreifend abzulehnen. Und das genau ist die Politik von Xi Jinping. Insofern haben wir es im Falle Chinas noch einmal mit einem anderen Fall zu tun, nämlich nicht mit einem vom Westen abhängigen, kaum entwickelten, unterentwickelten, schlecht organisierten Land, sondern mit einer funktionierenden globalen Ökonomie, die ihre eigenen Wertvorstellungen hat und ihre eigenen strategischen Ziele verfolgt. Ob wir das nun mit Wandel durch Handel angehen wollen oder nicht, ist denen völlig egal.
Man kann ja so sagen, dass je stärker der Handel vorangeschritten ist, je stärker auch die Länder dadurch an ökonomischer Kraft gewonnen haben, das gilt für Russland, das gilt aber für China genauso, umso mehr hat sogar die autoritäre, abgeschottete Entwicklung zugenommen. Es ist genau das Gegenteil eingetreten. Und ich glaube, wir müssen das insgesamt nochmal die Globalisierung betrachten. Ich glaube, was wir erleben ist, dass wir auf der einen Seite immer noch irgendwie die Hoffnung haben auf die Globalisierung als weltweites Konzept, aber auf der anderen Seite längst wir uns einer brutalen Blockbildung befinden und in dieser Blockbildung auch Machtinteressen eine Rolle spielen, ist jetzt unlängst mal sehr schön formuliert worden, aus dem Ziel sozusagen, aus der wirtschaftlichen Zusammenwachsen, aus der Globalisierung auch gleichzeitig Frieden zu schaffen, Frieden zu stiften, ist aus der regelgebundenen Weltwirtschaftsordnung ist in der Zwischenzeit eine machtfundierte Weltordnung geworden und deshalb kann man der Ökonomie allein nicht mehr den Lauf lassen, sondern das Ganze muss viel stärker auch politisch begleitet werden.
Aber könnte man nicht auch sagen, also gerade in Bezug auf China, es ist das größte Exportland weltweit, der größte Handelspartner von China sind die USA. Also da bestehen ja schon sehr starke Verbindungen, die vielleicht dann doch im Endeffekt eine große Auseinandersetzung verhindern. Herr Sandschneider, was würde denn passieren, wenn China zum Beispiel Taiwan überfällt?
Das ist ein sehr wichtiger Gesichtspunkt, auf den es mir tatsächlich ankommt. Da heißt das Zauberwort seit Donald Trump Decoupling, Entflechtung. Nun kann man fairerweise sagen, eigentlich haben die Chinesen damit angefangen, nämlich im Bereich insbesondere des Internets haben die längst Decoupling betrieben, bevor Donald Trump diesen Begriff in die Debatte geworfen hat. Aber wer auf Entflechtung setzt, auf den Abbau von Abhängigkeiten, wie sie zwangsläufig durch die Globalisierung entstanden sind, der trägt dazu bei, Vorsicht, dass Kriege leichter führbar werden. Das muss uns an dieser Stelle klar sein. Diese Vernetzung ist keine hundertprozentige Garantie gegen Kriege. Das lernen wir jetzt gerade. Aber die Entflechtung, das heißt die wirtschaftliche Auseinanderdividierung von solchen Blöcken, die dann auch noch wirklich reihenweise militärisch potenzielle Konflikte miteinander haben, wenn Sie etwa an das Südchinesische Meer im Falle Chinas denken oder an Taiwan, das ist eine gefährliche Strategie, bei der man vorsichtig sein muss, dass man das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet und am Ende im genauen Gegenteil aber genauso scheitert.
Sie hören die Streitkultur im Deutschlandfunk heute zum Thema Wandel durch Handel, ein Auslaufmodell, Fragezeichen. Und zwar sind zu Gast bei uns heute der Ökonom Rudolf Hickel und der Politikwissenschaftler Eberhard Sandschneider. Herr Hickel, ich würde gern nochmal auf das zurückkommen, was Sie gerade gesagt haben, beziehungsweise auf das, was Herr Sandschneider gerade gesagt hat, in Bezug auf China. Also, dass da diese Gesellschaft, die wirtschaftlichen Verflechtungen möglicherweise doch so ein gewisses Sicherheitsnetz bilden. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, würde ich so sehen. Die Vergleichbarkeit mit Russland ist auch so nicht gegeben. Vor allem aus einem entscheidenden Grund. Wir haben ja, was die russische Wirtschaft bezüglich der deutschen oder europäischen Wirtschaftssystem betrifft, wir haben es ja damit zu tun, sozusagen mit einer, wenn man so will, mit einer Erfolgsfalle. Der große Erfolg, der darin bestanden hat, beispielsweise jetzt den Ausbau der Wirtschaftsverflechtung, hat natürlich auf der anderen Seite Abhängigkeiten geschafft, die ökonomisch eigentlich im Sinne der internationalen Arbeitszeit gar nicht sinnlos sind, nämlich wir sind jetzt abhängig von den fossilen Energien und jetzt wird diese Abhängigkeit von den fossilen Energien wird im Grunde zur Sprengkraft durch diesen Angriffskrieg in der Ukraine. Und ich glaube, dass in China sozusagen die Abhängigkeit, so eine unmittelbare, existenzielle Abhängigkeit, also China kann kein Gas abstellen, um im Grunde genommen die deutsche Wirtschaft auf -12 oder 8% zu bringen, da ist doch nochmal insgesamt ein Unterschied. Obwohl ich am Ende glaube, da ist ja Sandschneider als zuständiger Kollege viel informierter. Ich glaube, dass am Ende da etwa auch ein Machtkampf stattfindet von China, der natürlich auch versucht, sozusagen nicht nur die ökonomische, sondern die politische Dominanz durchzusetzen.
Na, und die Abhängigkeit von China besteht vielleicht nicht im Gas, aber bei Computerchips zum Beispiel oder vielen anderen Dingen. Herr Sandschneider, ich versuche es so ein bisschen zuzuspitzen. Darf man Geschäfte mit Autokraten, Despoten und Regimen machen?
Wenn Sie die Frage verneinen, können Sie sich in Zukunft auf Liechtenstein und die Schweiz konzentrieren. Sie müssen allerdings auch Saudi-Arabien und Katar, Sie erinnern sich an die Bilder unseres Wirtschaftsministers und all diese Staaten Afrikas und große Teile Asiens weglassen. Die Frage ist, das ist eine wirklich spannende Frage, wie geht man, ich nenne das immer mit den bösen Buben in der Weltpolitik um. Wir sind gezwungen, mit ihnen umzugehen, weil wir sie auf der anderen Seite auch für die Lösung von globalen Problemen brauchen. Ob wir sie nun mögen oder nicht, das Stichwort heißt natürlich Klimaschutz. Aber lassen Sie mich nur ein Wort, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Abhängigkeiten, wie sie im Zuge der Globalisierung entstanden sind, sind immer gegenseitig. Und so wie wir abhängig sind von russischem Öl, ist Herr Putin abhängig ein Stückchen weit von westlichen Devisen. Aber der entscheidende Punkt ist, wir haben uns darauf verlassen, und das war die Grundannahme von Wandel durch Handel, dass die andere Seite rational ist, und zwar genau so rational, wie wir rational sind. Also beispielsweise die eigene Zerstörung nicht in Kauf nimmt. Und nun, Herr Hegel hat das gerade beschrieben, stellen wir fest, diese Rationalitätsunterstellung war falsch. Putin ist bereit, den wirtschaftlichen Schaden für sein Land in Kauf zu nehmen, um seinen imperialen großrussischen Gelüsten nachgehen zu können. Und das ist der eigentliche Schock für Wandel durch Handel. Wenn diese Grundannahme, die sind genauso rational wie wir, nicht mehr funktioniert, dann funktioniert das ganze Konzept nicht.
Aber nochmal, ich würde Ihnen da absolut zustimmen, vor allem nochmal mit dem Blick auf Russland und da auch nochmal die Entspannungspolitik, um das unseren Zuhörern und Zuhörern auch deutlich zu machen, die bleibt bei mir eine Erfolgsstory und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens ökonomisch zusammenwachsens, aber zweitens, sie war immer, und das ist, was wir ja versuchen, jetzt als Defizit zu beschreiben und wieder reinzuholen, sie war immer begleitet, wenn ich Egon Bahr, damit ich damals auch die Gelegenheit hatte, zu reden, denke, dann war da immer dabei, das muss politisch begleitet werden. Aber jetzt zeigt sich, dass diese zweite Säule, die unverzichtbare zweite Säule, nämlich der Friedensabsicherung für eine solche ökonomische Integration, dass die weggebrochen ist. Und die kann man, wie Sie zu Recht sagen, kann man rational nicht mehr erklären. Die ist sozusagen hat was in der Tat zu tun mit dem Wahn des Großrussischen Reichs oder was da auch immer eine Rolle spielt.
Richtig. Man kann sie auch nicht erzwingen, das ist der Punkt.
Ja. Richtig, ja.
Ich möchte noch ein anderes Beispiel reinbringen. Wir haben jetzt Russland, wir haben China. Ich würde gerne mit Ihnen über Afghanistan sprechen. Kann man bei diesem Beispiel auch dieses Motto Wandel durch Handel anwenden? Und ist es da nicht auch ziemlich krass gescheitert?
Das ist ein gefährliches Beispiel, weil ich glaube, unter dem Strich kann man sagen, der Wandel, den wir da betrieben haben, hat damit zu tun, dass insbesondere unsere amerikanischen Freunde in der Lage sind, jedes mittelprächtige Regime der Welt aus dem Amt zu bomben. In Afghanistan, im Irak, in Libyen. Aber wenn es danach an die Wiederaufbauarbeit geht, wenn es daran geht, eine gesellschaftliche Grundordnung zu schaffen, wirtschaftliche Basis zu entwickeln, dann hat der gesamte Westen kläglich versagt in den letzten 40 Jahren. Und das ist eine Bilanz, die natürlich auch auf viele mögliche andere Beispiele ausstrahlt und abstrahlt. Und beispielsweise auch der Grund dafür ist, dass der chinesische Präsident bei allen Unzulänglichkeiten, die er zu Hause hat, mittlerweile mit breiter Brust vor die internationale Öffentlichkeit tritt und behauptet, wir sind eine Autokratie, aber wir können es besser.
Mhm. Im ersten Moment muss ich sagen, war ich etwas erschrocken über das Beispiel, überrascht. Ja, aber ich finde es gut. Es ist eine ganz schöne Provokation, die Sie da reingebracht haben. Nämlich in der Weise, dass man eins, glaube ich, ganz gewiss sagen kann, mit Wandel durch Handel hatte das gar nichts zu tun. Mhm. Überhaupt nichts zu tun.
Das kann man wohl sagen, ja.
Aber es lohnt sich, darüber nachzudenken. Damit hat es nichts zu tun, sondern niemand geht ernsthaft davon aus, dass es irgendwelche interessanten Handelsbeziehungen gegeben könnte zwischen West Westen und Afghanistan. Entscheidend ist hier die politische Macht, die politische Absicherung. Und da stimme ich Ihnen absolut zu. Hier zeigt sich übrigens, dass in der Tat erstmal übernommen worden ist, zusammengebombt worden ist und dass dann danach eine Aufbaustrategie nicht stattgefunden hat. Und da ist aber eine ganz andere Dimension. Das ist eben die Dimension der Religiosität bzw. der Talibans, die ganz andere Interessen verfolgen. Was für mich daraus folgt, auch in der Lehre, über die wir machen, über Globalisierung, wir haben immer sozusagen so ein Bild, das geprägt worden ist, vor allem von der neoliberalen Ökonomie, die so die Vorstellung hat, ja, wenn wir die Märkte alle so weit wie möglich öffnen und sie am besten gar nicht mehr regulieren und am Ende irgendwann die internationalen Konzerne bestimmen, wie es dann in den jeweiligen Ländern, wie die ökonomische Entwicklung da ist, das wird so überhaupt nicht mehr schon immer falsch war zu denken. Aber jetzt zeigt sich, wir können eigentlich die Globalisierung ohne sozusagen die Blockbildung, ohne sozusagen die Machtbildung, also anstatt der Regelbildung, wie ich es vorher gesagt habe, dass man Regeln hat für die Zusammenarbeit, sondern dass es um Machtblöcke geht. Das hat die Globalisierung vor eine ganz neue Aufgabe gestellt. Ich will so nochmal sagen, da gibt es eine kleine Parallelität, auch mit der Erfahrung aus der Corona-Krise. Wir merken plötzlich, auch aus den militärischen Auseinandersetzungen, spüren wir plötzlich, dass ökonomisch, im engeren Sinne ökonomisch Vorteile, komparativen Kostenvorteile, die sich ergeben aus einer Arbeitsteilung, dass die durch sozusagen politische, machtpolitische Interessen zusammenbrechen. Da muss Ökonomie ganz neu gedacht werden. Lieferkettenprobleme sind das beste Beispiel und vielleicht in einem Satz noch. Ich freue mich darüber, dass ich immer mehr Unternehmen auch in Deutschland sehe, die sagen, wir brauchen resilientere Modelle. Wir können uns nicht mehr sozusagen in jedem Winkel der Erde nach dem Motto, hoffentlich geht es da politisch gut, niederlassen, solange wir der Profits machen. Das wird nicht mehr die längerfristige Strategie von klugen Unternehmen sein können.
Also wenn man sich das so anhört, dann könnte man ein bisschen die Idee haben, dass Handel durch Wandel manchmal als eine Art Vorwand auch genommen worden ist, um mit bestimmten Ländern Geschäfte zu treiben. Aber vielleicht zum Abschluss so ein Versuch eines Fazits, wenn man sagen würde, Handel durch Wandel hat seine Grenzen, funktioniert auch nicht mit allen und vor allem kommt es darauf an, ob dieser Wandel auch gewünscht ist. Kann man das vielleicht darauf festmachen?
Herr Riese, ich glaube, in dem, was Herr Hickel jetzt zuletzt gesagt hat, steckt natürlich die Selbstreflexion des Konzeptes aus westlicher Sicht. Ich würde es gerne um einen für mich geradezu fast fatalen Aspekt ergänzen, nämlich unser Erwartungsmanagement. Das führt dazu und übrigens bis heute aktuell in den politischen Stellungnahmen zu allen möglichen Ereignissen in der Welt, von China über Russland bis sonst wohin. Wir wissen genau, was wir von den anderen erwarten, aber wir wissen gar nicht, wie die anderen ticken.
Wir haben die von uns erwarten.
Die Mühe gemacht, was die von uns erwarten, aber wie sie auch intern ticken. Ich sage es Ihnen an einem Beispiel. Wenn Sie mit einem westlichen Staatsmodell nach den Bombardements nach Afghanistan gehen und dort auf eine Stammesgesellschaft treffen, dann funktionieren die Dinge nicht zusammen und dann sind sie zum Scheitern verurteilt. Aber diese Stammesgesellschaft zu verstehen, diese Mühe haben wir uns nicht gemacht. Genauso wenig, wie wir uns die Mühe gemacht haben, Russland zu verstehen oder in dem Sinne China zu verstehen. Wir wissen genau, was wir an China zu kritisieren haben, aber wie dieses Land tickt, wie es funktioniert, darüber machen wir uns nicht ausreichend Gedanken. Nur wer weiß, wie eine Gegenseite funktioniert, kann auch versuchen, diese Gegenseite zu beeinflussen. Und wer es nur mit der eigenen Erwartungshaltung tut, der stößt ein ums andere Mal an die Grenzen der Wirklichkeit.
Ja, die ökonomische Arroganz, mit der man da auftaucht, unsere Dominanz herstellt, dies ist, glaube ich, eine der wichtigsten Lehren. So geht es nicht weiter. Es muss eingebettet werden in sozusagen auch in politische Strukturen, in den wechselseitigen Prozess des Geben und Nehmens. Da stimme ich Ihnen völlig zu. Das ist übrigens auch ein Argument, das mir heute in der Auseinandersetzung Ukraine, Russland bzw. Europa und USA ein riesengroßes Problem ist. Wie kriegt man es eigentlich hin, dass man heute unter den brutalen Bedingungen handelt, so dass man auch später wieder miteinander reden kann. Das hängt damit unmittelbar zusammen. Es darf jetzt sozusagen nach diesen Erfahrungen, also nach dem Zusammenbruch im Grunde genommen von ökonomischen Beziehungen und großer militärischer Bedrohung und möglicherweise Expansion des Krieges, müssen wir auch immer dran denken, den anderen wahrzunehmen, also auch Russland wahrzunehmen, wie wir dann später wieder damit in Dialog kommen. Also das, was Sie gesagt haben, Schanzschneider, das teile ich absolut. Wir müssen viel mehr uns sozusagen Empathie entwickeln in der Fähigkeit, Fähigkeit, sich sozusagen in das Denken der anderen und das Wollen der anderen hineinzuverbetten und das nicht sozusagen mit der Arroganz der Überlegenheit überspielen. Das hat sich sowieso, das Konzept, wenn es jetzt noch keiner begriffen hat, dann ist es aber höchste Zeit, das Konzept ist vorbei, dass man mit westlicher Arroganz glaubt, sozusagen die Welt beherrschen zu können.
Mit diesem Konsens beenden wir die Streitkultur für heute. Wandel durch Handel, ein Auslaufmodell. Darüber haben hier heute diskutiert der Bremer Ökonom Rudolf Hickel und der Politikwissenschaftler Eberhard Sandschneider. Danke Ihnen beiden.
Ich danke Ihnen auch, Herr Rehse.
Herzlichen Dank.
Hier im Deutschlandfunk folgt jetzt Kultur heute. Mein Name ist Jonas Rehse. Schönen Abend noch.